Guten Morgen euch allen. Ich habe euch lang nicht mehr guten Morgen gewünscht von dieser Stelle. Es ist schön, heute Morgen hier zu sein, nach 3 Monaten. So lange stand ich nicht hier vorne. Und es ist auch ein wenig unwirklich, heute Morgen hier zu stehen, ganz im Frieden. Meine Frau und ich waren längere Zeit in Jerusalem und schon dort war es nicht nur friedlich, als wir dort waren. Mittlerweile, das habt ihr alle mitbekommen, ist dort wirklich Schlimmes los. Und wir sind hier heute Morgen im Frieden zusammen und feiern Gottesdienst. Ich war mit Freunden einen Tag am See Genezareth und dann schaust du Richtung Golanhöhen und da ist ein riesen Rauchpilz schon dort gewesen. Krieg im Nahen Osten. Von Jerusalem ging es für mich weiter, dann arbeitsmäßig nach Istanbul. Ich hatte Unterricht, eine Reisegruppe auch dabei aus Deutschland. Und da musst du dir Gedanken machen, wie du Wasserwerfern und Tränengas in Istanbul mit deiner Reisegruppe möglichst aus dem Weg gehst. Und so könnte ich euch jetzt weiter erzählen. Für mich ist es heute Morgen unwirklich, hier einfach im Frieden mit euch Gottesdienst feiern zu können. Und ich sehe das immer stärker als ein Geschenk Gottes, dass wir seit bald 70 Jahren, nächstes Jahr ist 70 Jahre Ende des Krieges, Frieden haben. Und ich möchte mit uns dafür Gott jetzt danken. Wenn ihr dazu bitte aufsteht. Vater, es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Und es gibt so vieles Schreckliche, was geschieht an Kriegen und Unruhen und wir könnten ja noch vieles weitere nennen. Ich möchte dir von Herzen danken für diese lange Zeit des Friedens in unserem Land. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes, ein Geschenk von dir. Ich will dir von Herzen danken, dass ich in so einer Zeit aufwachsen und leben darf und durfte. Ich möchte dir danken, dass du der wahre Friedefürst bist. Und möchte dich bitten, dass du in Israel und im Nahen Osten und in der Ukraine und wo überall es zurzeit so kritisch ist, dass du Frieden schaffst. Herr, und es drängt mich zu rufen, komm bald wieder und mach dem allen ein Ende. Möchte dir von Herzen danken, dass du unser Gott bist und dass wir dich erkennen konnten und möchten dich bitten, gerade auch in diesen Zeiten, dass viele Menschen nach dir fragen und dich finden und bei dir den Frieden finden. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ja, mittlerweile bin ich hier wieder angekommen und bin froh, dass ich heute Morgen mit euch zurück darf nach Jerusalem. War eine sehr, sehr eindrückliche Zeit. Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 6 in Jerusalem. Und da heißt es, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7, in diesen Tagen aber, als die Jünger immer zahlreicher wurden, kam es dazu, dass die Hellenisten unter ihnen gegen die Hebräer aufbegehrten, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung vernachlässigt wurden. Die 12 berufen nun die Versammlung der Jünger ein und sprachen, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes beiseite lassen und den Dienst bei Tisch versehen. Seht euch also um, Brüder, nach 7 Männern aus eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind, die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe. Wir aber werden festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes. Der Vorschlag gefiel allen, die versammelt waren. und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt von Glauben und Heiligem Geist, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia, führten sie vor die Apostel, und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Auch ein großer Teil der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst und uns das aufschließt. Dank sei dir, dass du gegenwärtig bist heute Morgen. Amen. Einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. Da geht es um praktischen Gemeindebau. Da geht es auch um Gemeindestrategie. Wie können wir am besten Gemeinde bauen? Alle zusammen. Deshalb habe ich das überschrieben. Ein Beispiel von Gemeindestrategie oder man kann nicht alles selber machen. Das haben wir eben schon in der Textlesung gehört. Zweites Buch Mose. Der Mose dachte, er muss alles allein machen. Warum? Die anderen scheinen das nicht zu können. Dem Mose ist das gar nicht aufgefallen. Hier die Apostel, die merken selber, dass es hier ein Problem gibt. Warum merken sie das? Das Problem ist Ungerechtigkeit und dann kommt es zum Aufbegehren der Gemeinde. Ungerechtigkeit. Da sind Witwen bei der täglichen Versorgung vernachlässigt worden. Da war soziale Not. Es gab ja noch nicht so ein Sozialsystem wie heute, dass der Staat uns das abnimmt. Die Gemeinde, und das war absolut vorbildlich, hat sich um Witwen und sonstige Bedürftige selbst gekümmert. Aber das ging nicht gerecht zu. Da haben offenbar manche mehr bekommen und andere weniger bekommen. Einige wurden berücksichtigt, offenbar die Hebräer, wie hier steht, die in Israel geboren waren, während die anderen zu kurz kamen. Kann es denn sowas in einer Gemeinde geben? So eine Ungerechtigkeit. Ich hatte mal einen Traum von Gemeinde, da darf es doch sowas absolut nicht geben. Mittlerweile leider ja. Es gibt Ungerechtigkeiten. Es gibt, dass welche in ihrer Not übersehen werden. Es gibt, dass welche bevorteilt werden. Warum kommt es zu dieser Ungerechtigkeit hier? Offenbar waren die Apostel, die das im Blick hätten haben sollen, überfordert. Sie hatten so viel zu tun, dass der Einzelne gar nicht mehr so im Blick sein konnte, wie es ihm geht. Bei einer Gemeindegröße von vielleicht 20.000 Erwachsenen ja auch kein Wunder. Das ist eine, wie sagt man heute, ist das noch eine Mega-Gemeinde oder ist das schon ein bisschen mehr? 20.000. Sie konnten das gar nicht mehr alles im Blick haben, ob es hier sozial gerecht noch zugeht, ob die einen nicht vielleicht weiterhin hungern, während die anderen genug bekommen haben. Offenbar zu viel Arbeit. Vielleicht waren die Apostel auch nicht die richtigen Leute dazu. Es ist manches Mal auch in Gemeindeleitung, dass du nicht die richtigen Leute an der Stelle hast. Vielleicht lag es daran, dass die Apostel nicht aus Jerusalem stammten. Ich stelle mir das ungemein schwierig vor. Die waren ja aus dem Norden des Landes, aus Galiläa. Wenn du jetzt Gemeinde leiten sollst und du kennst die Leute gar nicht. Du kennst die Leute gar nicht. Da gab es andere in Jerusalem, die kannten die Leute natürlich schon, weil sie da aufgewachsen waren und gelebt haben. Und jetzt kommst du neu dazu, sollst den Überblick haben, ohne genau zu wissen, wie es hier zugeht. Vielleicht haben hier auch bei den Aposteln entsprechende Gaben gefehlt. Ist euch schon mal aufgefallen, manchmal müssen Gemeindeleiter ja alle Gaben haben, oder? Ein Gemeindeleiter kann ja alles. Jemand sprach mal, und das wird immer wieder gekaut, von der eierlegenden Wollmilchsau. Eierlegend, Wolle gebend, Milch und schlachten kannst du ihn auch noch. Eigentlich ein ganz nettes Bild, oder? Aber traurige Wirklichkeit, und jeder, der schon mal in Leitungsverantwortung gestanden hat, sei es als Ältester, sei es als Pastor, sei es in einem Hauskreis oder wo immer auch in der Gemeinde, kennt das Gefühl der Überforderung, wo du merkst, für den Bereich bin ich eigentlich gar nicht geeignet, aber ich soll ihn verantworten. Hier geht's ja um praktische Dinge, um Organisation. Vielleicht waren sie dafür gar nicht so geeignet. Vielleicht hatten sie diese soziale Ader auch nicht. Es kommt zu Unzufriedenheit wegen dieser Ungerechtigkeit und es kommt, steht hier im Text, zum Aufbegehren in der Gemeinde. Aufbegehren in der Gemeinde. Meine Lieben, das ist für mich eine Horrorvorstellung. Wenn du Aufbegehren in der Gemeinde hast und du bist Leiter, einer der Leiter einer Gemeinde, da ist irgendetwas schiefgelaufen und läuft schief, aber was? Was? Es gibt immer wieder so viel Unzufriedenheit in Gemeinden auch. Und du musst dir als Leiter überlegen, haben die Recht oder haben sie nicht Recht? Braucht sehr viel Weisheit. Und gerade dann, wenn ich selber den Eindruck habe, ich bin übersehen worden, ich komme nicht zu meinem Recht, sei es hier bei der ganz praktischen Essensverteilung, sei es zum Beispiel dadurch, dass meine Meinung nicht gehört wird, dann möchte ich doch am liebsten aufbegehren, oder? Und die müssen doch endlich mal merken, dass ich hier auch bin. Und überhaupt. Und manches Mal kommt es dann in Gemeinden auch zu einer Ballung dieser Unzufriedenheit bis hin zu einer Spaltung. Bis hin zu einer Spaltung kommen, ja? Revolte, Gemeindespaltung gibt es so häufig. Es braucht viel, viel Weisheit für die Leitung, um zu unterscheiden, ist das berechtigt? Wie viel müssen wir hier auch korrigieren? Wie viel müssen wir selbst auch Schuld eingestehen? Wir haben hier versagt. Oder wir konnten nicht gerecht werden den Anforderungen. Und wie gleichen wir das jetzt aus? Oder habe ich jetzt nur lauter Nörgler hier? Da bin ich sehr froh, dass ich hier einfach so frei reden kann, weil ich nicht den Eindruck habe, dass ich hier Nörgler sitzen habe. Das möchte ich an der Stelle mal einfließen lassen. Ich bin nun zwar einige Jahre nicht mehr hier in der Gemeindeleitung, aber mein Empfinden ist, da hat uns Gott davor wirklich bewahrt, dass wir hier Leute sitzen hätten, in der Gemeinde hätten, die ständig nur kritisieren würden. Das ist was, worüber ich mich riesig freue hier. Die Ältesten hier, die Apostel, müssen entscheiden, um was geht es. Und was sie tun, mein zweiter Punkt, das Problem erkennen. Vers 2. Die 12 beriefen nun die Versammlung der Jünger ein und sprachen, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung des Wortes beiseite lassen und den Dienst bei Tisch versehen. Sie erkennen, wo das Problem ist. Wir sind eigentlich für Verkündigung des Wortes Gottes verantwortlich, berufen, Aber wir müssen uns jetzt um den, so wie es hier heißt, Dienst bei Tisch kümmern. Ich hätte mir das immer so ein bisschen vorgestellt, ja, die haben halt Suppe ausgeschöpft. Suppe ausgeschöpft. Meine Lieben, bei einer Gemeinde, ich habe eben gesagt, von 20.000 Erwachsenen, da nimmst du noch mal mindestens die gleiche Anzahl Kinder, vielleicht eher mehr dazu. Da muss die Leitung nicht selber Suppe ausschöpfen, hoffentlich, sondern da musst du organisieren. Es geht hier bei diesem Dienst bei Tisch ganz, ganz stark um eine sehr, sehr wichtige Leitungsaufgabe, nämlich praktische Organisation, so dass die Verteilung klappt, dass es gerecht zugeht und jeder zu dem kommt, was ihm zusteht. Ich stelle mir das wie ein Mammutwerk vor. Du musst zwar nicht den ganzen 20.000 Erwachsenen austeilen, aber das dürfte Hunderte von Bedürftigen gegeben haben damals. Hunderte. Und das musst du irgendwie in den Griff bekommen. Die Witwen waren ja nur ein Teil davon. Ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel, erst im Alten Testament, aber auch noch im Neuen Testament, dass Bedürftige versorgt werden von der Gemeinde. Dafür war die Gemeinde auch bekannt. Das gab einen Ruf nach außen, einen guten Ruf. Was machen die? Das ist ja unvorstellbar, dass die sich um Bedürftige kümmern in der Gemeinde. Hat man sonst nicht gemacht. Und das ist das, was die Gemeinde offenbar von Anfang an, wir sind ja noch nicht weit von der Gründung entfernt, durchführt. Wir kümmern uns um Witwen. Wir könnten weitermachen mit Waisen, mit sonstigen Bedürftigen. Wer da mehr nachlesen will, Versorgung von Witwen, 1. Timotheus 5 geht es viele Verse um genau dieses Thema. Die Apostel waren mit der Strukturierung der Gemeinde beschäftigt und kamen nicht mehr zum Eigentlichen. Zum Eigentlichen, damit meine ich das, was sie zu tun hatten. Ihre eigentliche Aufgabe war, Wort Gottes zu verkündigen. Dazu gehört natürlich nicht nur die Verkündigung, sondern du musst auch im Wort Gottes forschen. Du brauchst Stille dazu, Begegnung mit Gott, um das Recht weiterzugeben können. Das war ihre Hauptaufgabe und das konnte auch keiner so wie sie. Das ist auch so ein Drama, was es immer wieder in Gemeinden gibt. Da hast du eigentlich jemand, der das Verkündigen wirklich kann, weil er von Gott dazu begabt und beauftragt ist. Aber man ist mit allem Möglichen beschäftigt, nur zu dem kommst du dann kaum noch. Ich denke da zurück an einen Pfarrer vor vielen Jahren, der hat uns damals auch getraut in Karlsruhe. Der hat seine Predigten meistens Samstagnacht vorbereitet. Also sprich, er hat die Nacht durchgemacht, bis er dann, jetzt hätte ich fast gesagt, tot umgefallen ist. Man ist dann mehr oder weniger tot, wenn du die Woche durch 60, 80 Stunden gearbeitet hast und dann in der Nacht versuchst, noch die Predigt vorzubereiten, um sonntags vorne zu stehen. Aber dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn bei der Gemeinde wenig ankommt. Wenig ankommt. Und ich glaube, dass dieser Mann kein Einzelfall ist und war. Hauptaufgabe, Wort Gottes verkündigen. Und in Vers 4 kommt noch etwas dazu, da sagen die Apostel, wir wollen festhalten am Gebet und am Dienst, am Wort, am Gebet. Zwei Dinge nennen hier die Apostel. Wort Gottes verkündigen und Gebet. Das ist ein heikler Punkt, wisst ihr das? Das ist mir in der Vorbereitung wieder ganz neu bewusst geworden. Vielleicht ist das in meinem Leben, und ich weiß, dass es nicht nur in meinem Leben so ist, das Umkämpfste. dass du mit allem Möglichen beschäftigt bist, gerade in der Predigtvorbereitung, aber die Zeit der Stille vor Gott, der Begegnung mit ihm, nicht mehr bleibt. Es gibt da erschütternde Statistiken, Umfragen, dass 90-95% der Pastoren, ich sage jetzt mal nicht von welcher Gruppe, von welcher Gemeinderichtung, gar nicht mehr zur Stille vor Gott kommt. Vor lauter Arbeit im Reich Gottes. Das ist das, was hier offenbar auch droht. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Apostel hier das Gebet erwähnen. Du kannst so beschäftigt sein, nicht nur als Verkündiger, nicht nur als Gemeindeleiter oder ähnliches, sondern du kannst so mit Dienst für Jesus beschäftigt sein, dass du nicht mehr Zeit findest, ihm zu begegnen. Wir wollen festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes. Diese Gegenwart Gottes und die Begegnung mit ihm ist die Voraussetzung für jede Art von Dienst für ihn. Jede Art. Wieso hat man eigentlich zu wenig Zeit für Gebet und für Gottes Wort? Woher kommt das? Also hier scheint der Grund eindeutig zu sein. Das ist Überlastung. Arbeitsüberlastung. Da wird anderes wichtiger. Und das ist ja etwas sehr, sehr Positives, wie brennen die dabei sind. Etwas sehr, sehr Positives. Das ist sehr, sehr gut, in seinem Dienst zu stehen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich mir selber Lasten auflege. Wie haben wir vorhin gesungen? Lasten gibt es genug, hieß es in dem Lied. Ja. Ich bin jemand, der sieht immer Arbeit. Es gibt auch Menschen, die sehen die Arbeit nicht so. Das ist mir bewusst, ja. Nur ich bin ein Typ, der Arbeit sieht und dann besteht die Gefahr, dann packst du an und dann nimmst du dir immer mehr und ich glaube, das haben die Apostel hier gemacht. Und dann wird es irgendwann zu viel. Ich kann mir Lasten auch selbst auferlegen. Solche Lasten können aber auch gerade bei der Leitung von anderen auferlegt werden, mit ihrer Erwartung. Manchmal, das habe ich auch schon in Gemeinden erlebt, mit einem Druck, der ausgeübt wird, dass selbst dem Pastor gesagt wird, das und das und das und das hast du noch alles zu tun. Wir müssen vorsichtig sein. Woher kommt auch eine Überlastung, sodass ich gar keine Ruhe vor Gott mehr finde? Neben der Überlastung kann es auch eine Frage der Prioritäten sein. Es gibt unendlich viel zu tun. Aber was ist wirklich wichtig? Und was ist wichtiger? Ich glaube, da weiß auch jeder, von was ich rede. Nicht einfach, das immer zu unterscheiden. Der nächste Punkt hängt für mich damit zusammen. Das ist ja die eine Seite, dass ich mir selbst zu viel auferlege als Leiter oder zu viel auferlegen lasse. Die andere Seite, das sind Mitarbeiter, die nicht mitziehen. Mitarbeiter, die nicht mitziehen, die nicht anpacken, die nicht Verantwortung übernehmen. Und ich als Leiter werde immer verzweifelter. Und was mir auch neu bewusst wurde in der Vorbereitung, diese Spannung zwischen Anforderungen, Verantwortungen, Arbeit auf der einen Seite und Stille vor Gott und Wort Gottes und Begegnung mit ihm, das ist auch eine Frage der Dringlichkeit. Der Dringlichkeit, ich meine das in dem Sinn, wozu drängt es mich? Meine Lieben, mich drängt es oft sehr zur Arbeit. Kennt ihr das? Da will man anpacken, ja. Ein Psalmvers, Psalm 42, Vers 2, drückt die andere Seite aus. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Ich möchte ganz neu dieses Drängen verspüren nach Gott und nach seinem Wort. Und das mitten im Dienst. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, dass es so zwei verschiedene Zeiten gibt. Mal steht man mitten im Dienst und mal hat man dieses Drängen nach Gott und seinem Wort. Ich möchte gerne noch mehr lernen, das nicht zu trennen, sondern zusammenzubringen. Gerade dann, wenn viel zu tun ist, hat Martin Luther gesagt, dann soll ich viel beten. Ja, gerade dann, wenn viel zu tun ist, braucht es viel Begegnung mit Gott. Da gibt es ein Problem, Ungerechtigkeit, und die Gemeinde beginnt schon aufzubegehren. Es gilt, dieses Problem zu erkennen, und da fängt das Problem ja schon an. Irgendwo stelle ich mir die Apostel als recht souverän vor, ihr auch? Recht souverän, so eine große Gemeinde, auch so erleben, wie Gott das segnet. Stellt euch vor, ihr verkündigt. Und wie viel kommen bei der Pfingstpredigt zum Glauben? 3000 Männer sind da genannt. Und dann heißt es immer wieder, auch noch hier am Ende unseres Textes, es kommen noch neue dazu. Also da war richtig was los, ja. Und da bist du der Leiter des Ganzen. Und jetzt stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das Problem fängt manches Mal schon damit an, sich erstmal selbst einzugestehen, woran liegt es denn jetzt? Weil es hat ja als Leiter auch mit meiner Person zu tun. Mit meiner Person. Was können denn Gründe sein, wenn der Leiter alles selbst macht? Das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, ist Eifer für Gott. Ganz, ganz positiv gemeint. So richtig ein Drängen mit ganzem Herzen für Gott da zu sein. Ja, das ist ein wunderbarer Antrieb. Und den darf man ja auch nicht abschneiden, auf keinen Fall. Ich freue mich immer über Menschen. Es sind oft junge Menschen, mit denen ich zu tun habe, die so richtig voll Feuereifer dabei sind. Ich habe ja meine Studenten da glücklicherweise, die noch nicht so ruhig und gesetzt sind, wie ich es mittlerweile bin. Das ist manchmal schade. So richtig noch im Sturm und Drang und Bäume ausreißen. Das ist wunderbar. Und das alles aus Liebe zu Jesus. Ich glaube, dass es bei den Aposteln auch so war. Ganz, ganz positiver Grund. Noch ein positiver Grund. Ein Leiter geht doch mit gutem Beispiel voran. Der packt doch an, oder? Ja, hoffentlich. Ganz, ganz positive Gründe. Und ich finde immer Gründe, um meine Arbeit zu machen als Leiter, ja. Aber es gibt auch negative Gründe. Wir wissen nicht, warum, steht nicht so ganz im Text, warum die Apostel das gemacht haben. Deshalb habe ich mir überlegt, was kann es denn sein, warum Leiter einfach alles selber machen? Da mache ich es doch schneller selbst. Kennt ihr das? Also ich kenne das nur zu gut. Bis ich dem anderen lange erklärt habe, was er tun soll, dann mache ich es doch gleich selbst. Und er muss sich ja auch erst da reinfinden und bis es dann mal klappt und so weiter. Zweiter Grund. Keiner will es doch machen. Keiner hilft. Auch das immer wieder traurige Wirklichkeit, dass keiner, vor allem auch, so wie hier, Verantwortung übernimmt. Es geht ja hier nicht nur um so ein bisschen anpacken, sondern wirkliches Verantwortung übernehmen für einen Teil der Gemeindearbeit. Eifersucht. Der andere könnte es besser machen. Ich habe das selber erlebt mit einem jungen Assistenten, den ich vor Jahren hatte, der mittlerweile mein Stellvertreter im Seminar ist. Stellt euch vor, der hat es doch glatt anders gemacht. Zuerst habe ich gedacht, ja, was macht der denn da? Und dann habe ich gemerkt, der macht es besser. Warum kann der das besser? Der fängt doch gerade erst an. Es menschelt oft so, auch in Leitungspositionen. Mangelndes Vertrauen in andere. Da ist mir der Petrus sehr, sehr eindringlich geworden über die Jahre. Petrus, der Jesus verleugnet, der sogar schwört, ich kenne diesen Jesus nicht. Was für einen Posten hättet ihr dem Petrus gegeben? Welchen Posten hätte ich ihm gegeben? Gar keinen. Ich tue mich auch schwer, ihn wenigstens noch die Glühbirnen hier auswechseln zu lassen, mal hart gesagt. Weil wer weiß, was er wieder macht. Ob er treu ist, ob er wirklich bekehrt ist und so weiter. Und unser Herr ist so total anders, als ich das bin. So total anders. Da ist der Petrus, der so tief gefallen ist, und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Jesus vertraut ihm die ganze Gemeinde an. Und das ist das, was wir hier in der Apostelgeschichte erleben, dass mit Petrus die Gemeinde in Jerusalem anfängt. Jesus ist so total anders. Vertrauen in Mitarbeiter, selbst dann, wenn sie gescheitert sind. Nicht loslassen können, aus der Hand geben können, so alles im Griff haben müssen, kontrollieren müssen. Auch das kann bei Leitern zum großen Problem werden und am Schluss machen sie wirklich alles selbst. Dabei bleibt es hier nicht stehen. Sie gehen das Problem an. Ab Vers 3. Seht euch also um nach 7 Männern aus eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind. Die wollen wir einsetzen für diese Aufgabe. Wir aber werden festhalten am Gebet und am Dienst des Wortes. Der Vorschlag gefiel allen, die versammelt waren, und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt von Glauben und Heiligem Geist, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, führten sie vor die Apostel, und diese beteten und legten ihnen die Hände auf, damit die Apostel wieder ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen, werden hier Diakone, wie man sie nennt, eingesetzt, ausgewählt und eingesetzt. Diakone. Das war offenbar ein Leitungsamt, ein Leitungsamt. Ich hatte von der Größe der Gemeinde geredet. Da geht es nicht um Kleinigkeiten. Das ist eine große Verantwortung, allein vom Wert her, so viel Essen zukommen zu lassen. Da geht es um praktische Organisation, da geht es um Planung, da geht es um gerecht verteilen. Um das tun zu können, muss man, so lesen wir hier, bestimmte Kriterien erfüllen. Das ist auch in 1. Timotheus 3 so. 1. Timotheus 3, da sind 2 Ämter. Das sind die Vorsteher, man könnte sie auch Älteste nennen, und das sind die Diakone. Und 2 Leitungsämter, und beide müssen Kriterien erfüllen. Eine ganze Liste von Kriterien. Wen darfst du zum Ältesten, wen darfst du zum Diakon machen und wer ist dafür nicht qualifiziert? Als wir hier in der Gemeinde vor einigen Jahren, 4 Jahren glaube ich, ist es her, Älteste eingesetzt, oder ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr genau. Hab schlechtes Zeitempfinden. Vor einigen Jahren Älteste eingesetzt haben, haben wir uns um genau diese Kriterien für Ältesten Gedanken gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst nicht jeden einsetzen, denn das Wort Gottes gibt klar vor, das sind die Kriterien. Ich kann jetzt leider nicht alle Kriterien da durchnehmen. Ich möchte hier beim Text bleiben. Da heißt es in Vers 3, die einen guten Ruf haben und voll Geist und Weisheit sind. Oder bei Stephanus, da wird gesagt, ein Mann erfüllt von Glauben und von Heiligem Geist. Vers 5, ein Mann erfüllt mit Glauben und mit Heiligem Geist. So jemand, dem kannst du so ein Amt geben. Da ist die Rede von erfüllt. Fühlt ihr euch heute Morgen so richtig erfüllt von Glauben und Heiligem Geist? Also mir geht es manchmal so, manchmal ist bei mir vielleicht eher der Boden des Glases so ein bisschen bedeckt. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Hier ist die Rede von erfüllt. Man könnte auch übersetzen, frei übersetzen, überfließend, bis zum Rand gefüllt und dann wirklich überfließend. So Leute sind geeignet, um in der Gemeinde zu leiten. Und ich würde das nicht auf Leiter beschränken. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Bild, wirklich überfließend. Da ist die Rede von erfüllt mit Glauben. Glauben. Ein wirkliches Vertrauen auf Jesus, dass er Gemeinde baut. Dass er der Herr der Gemeinde ist, der hier wirkt. Da ist Vertrauen in Jesus, der für mich gestorben ist, auch für mich als Leiter, durch den ich Vergebung meiner Schuld habe und Erlösung von der Macht der Sünde und des Todes. Wirklich tiefes Vertrauen in den Tod Jesu. Da ist Vertrauen in Jesus, der meinem Leben Sieg gibt. Sieg bei Versuchung, bei Sünde, bei Verzweiflung, Finsternis, Depression, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Krankheit, Versagen. Vertrauen auf Jesus, der wirklich Sieg gibt. Denn das kann ich ja den anderen dann weitergeben. Davon können sie geistlich profitieren. Vertrauen in Jesus, der mein Leben neu macht. Der mir hilft, der mir die Kraft gibt, seine guten Gebote zu halten. Wirklich Kraft gibt, nach Gottes Wort zu leben. Und Vertrauen, Glauben an Jesus, der mit mir zum Ziel kommen wird. Zum Ziel kommen wird. Der mich einmal bis zum Himmel bringt und der euch bis zum Himmel bringt. Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Schöner Wunsch, oder? Und dann geht es hier weiter. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Das ist der Glaube, um den es hier geht. Ich vertraue auf Jesus, dass er mit uns ans Ziel kommt. Er. Nicht der Pastor, die Ältesten oder sonst jemand, die das wirken. Das ist der Glaube, den Stephanus und die anderen Leiter gekennzeichnet haben. Erfüllt mit Heiligem Geist steht hier noch. Erfüllt von Gottes Gegenwart. So stelle ich mir das vor. Wirklich eine Präsenz Gottes. Erfüllt auch von der Kraft Gottes und erfüllt von Gottes Liebe. Die Liebe Gottes, schreibt Paulus in Römer 5, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und erfüllt von Hoffnung. Kommen wir zum Ende. Das Problem ist beseitigt. Die Diakone sind eingesetzt. Die Apostel können wieder ihrer eigentlichen Berufung nachgehen. Was bringt das Ganze? Für die Apostel, ich glaube, dass sie sich wieder ganz anders, und ich sage mal ganz bewusst, gefühlt haben. Sie haben sich nicht mehr überfordert gefühlt. Sie hatten nicht mehr eine rebellierende Gemeinde, zu Recht rebellierende Gemeinde, sondern sie waren wieder irgendwo im Lot. Und das ist eine Riesenbefreiung, wenn du in Ruhe arbeiten kannst und du weißt, du bist am richtigen Platz und du bist nicht überfordert und du bist nicht am Rand des Zusammenbruchs. Denn so ähnlich scheint sie gewesen zu sein. Was bringt es für die Gemeinde? Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Auch ein großer Teil der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Meine Lieben, jegliches Überlegen über Gemeindebau, über Planungen, über Strategie und wie wir am besten vorgehen, es muss immer genau dem dienen. Es muss dazu dienen, dass die Zahl der Jünger steigt, steht hier. Die Zahl der Jünger steigt. Das meint nicht 10 oder 100 oder 1000 neue Bekehrte, sondern ein Jünger ist ein wirklicher Nachfolger Christi. Jemand, der wirklich mit Jesus sein Leben lebt, in der Nachfolge steht. Das möchte ich euch heute Morgen vor allem mitgeben. Alles, was beim Gemeindebau wichtig ist, ist, wir möchten gerne gemeinsam mehr in der Nachfolge stehen. Wirklich ihm nach. Menschen sollen Jesus mehr und mehr kennenlernen und mehr lieben lernen und ihm mehr und mehr dienen. Amen.